Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
Hallo Welt, hier Rosenheim.
Heute zu Gast Alexandra Greiser.
Mein Name ist Alexandra Nana Greiser. Nana ist mein Spitzname, den ich schon seit eigentlich dem ersten Tag, dem ich sprechen kann, trage. Ich habe mir selber diesen Namen gegeben und ich wollte meinem Label, so habe ich es damals genannt, meinen eigenen Namen geben, weil alles, was ich dort gemacht habe oder immer noch mache, tief aus mir herauskam.
Herzlich willkommen, Alexandra. Jetzt hast du schon von deinem Label gesprochen. Mhm. Vielleicht kannst du kurz erzählen, was du denn unter diesem Label produzierst.
Es begann 2013 mit dem reinen Upcycling-Gedanken. Da war das Wort Upcycling noch nicht so prägnant. Upcycling bedeutet die Wiederaufnahme oder die Verarbeitung von Stoffen. Also mehr fokussiert auf den Stoffen. Recycling ist mehr so das Gesamtmaterial und Upcycling ist wirklich auf Stoffreste aus der Modeindustrie. Und das hat mich total fasziniert aus zwei Gründen. Grund Nummer eins, ich hatte gerade einen neuen Lebensweg eingeschlagen, habe meinen alten Job an den Nagel gehängt, hatte nicht viel Geld, wollte aber trotzdem ja, irgendwie was Individuelles, Cooles tragen. Und auf der anderen Seite habe ich das, wenn ich einfach, das war eigentlich immer schon mein Hobby. Meine beiden Großeltern, die eine hat mir Sticken beigebracht, die andere nähen. Seit ich 15 war, habe ich die Klamotten von meinen Freundinnen oft umgenäht. Wir haben uns gemeinsam die Vogue angeschaut und natürlich konnten wir uns nichts leisten. Und ich habe das dann immer irgendwie umgenäht, ganz individuell nur auf diese Person. Das war mir immer total wichtig, dass diese Person ein Unikum trägt. Und zwar trägt sie das an dem Körper, was ich in ihr sehe. Also wieder sehr viel dieses innen drin, Nanas, meine Gefühle, meine Gedanken.
Das heißt also, um das auch noch mal konkret zu sagen, du machst in Mode. Wie würdest du dich selbst beschreiben? Ich war mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe jetzt mal Modemacherin geschrieben. Siehst du dich als Modedesignerin?
Überhaupt nicht. Gar nicht. Ich sehe mich als Gestalterin, als Kreativschaffende, aber nicht als Modemacherin. Denn Modemacherin engt einen sehr ein. Ich hatte den Fokus immer auf dem Material. Ich habe dem Material die Oberhand gegeben und wenn daraus dann so ein Sack wurde, ja, dann wurde halt ein Sack draus. Und wenn dann Kunden das manchmal vielleicht missverstanden haben, ja, das lässt mich ja nicht gut aussehen. Also ich habe, es geht ja rein um den Stoff, es geht überhaupt nicht mehr um die Person.
Aber widerspricht sich das nicht? Entschuldigung. Also du hast eben gerade gesagt, wenn ich meinen Freundinnen etwas zurecht gemacht habe, also nur auf diese Person, dann damit das, was ich in ihr sehe, das so sinngemäß. Und jetzt geht es ja gar nicht mehr um das, was man dann in dieser Person sieht, sondern in dem Produkt.
Mhm, da hast du völlig recht. Damals als 15-Jährige habe ich diesen Transfer natürlich noch nicht verstanden. Als ich dann 30 war, ist mir aufgefallen, dass die Liebe zu dem Stoff und dem Material noch stärker ist als zu der Person, die es möglicherweise tragen könnte. Ich weiß ja dann nicht, welche Person es trägt, ob es sie überhaupt trägt oder ob es vielleicht eine Wanddekoration ist. Kann es ja auch sein. Deswegen wollte ich und deswegen Modemacherin, ich wollte im Ich wollte dem Stoff keine Form geben, sondern die Freiheit, das zu sein und das zu wirken, was es ist.
Aber was heißt das konkret? Das ist ja, also das klingt alles wahnsinnig esoterisch. So.
ja, vielleicht ist es das ein bisschen. Wenn du voll in deiner Kreativität bist, dann spürst du, dann der Prozess, dieser Prozess des Erschaffens. Du hast irgendwelche Materialien vor dir. Ich meine, ich hatte ja nicht nur Modematerialien, also ich hatte nicht nur Stoffe rein, sondern ich bin ja zu allen möglichen Läden gegangen. Ich war beim Reimer Waldegger und habe gefragt, Mensch, habt ihr irgendwelche Reste? Ich war in Raubling beim Raumausstatter und gesagt, habt ihr irgendwelche Reste? Also plötzlich hatte ich Sofastoffe. Ich war beim Weißhäubel und hatte plötzlich irgendwelche Schirmstoffe. Und aus einem Schirmstoff habe ich es dann, oder aus einem Sofastoff habe ich es dann geschafft, einen Mantel zu machen. Das wusste ich vorher aber nicht. Ich habe mir die Stoffe angesehen und habe mir gedacht, mal, wie könnte ich die jetzt verarbeiten? Und dann kommt dieser ganze Schaffensprozess aus einem raus und plötzlich ist daraus ein Mantel geworden. Und dieser Prozess, der hat mich einfach so fasziniert und gleichzeitig dieses Upcycling-Gedanken. Die Möglichkeit, aus etwas, was Müll ist, was Neues zu erschaffen.
Das müssen wir jetzt echt alles noch ein bisschen sortieren.
Ja, gerne.
Also du hast gesagt, mit 15 hast du für deine Freundinnen Dinge umgenäht.
Mhm. So habe ich das Nähen gelernt im Sinne. Also das, was meine Großmutter mir beigebracht hat, da habe ich meine ganzen Fähigkeiten. Ich kannte Maschinen, ich kann mit Hand nähen. Da habe ich mir die ganzen Fähigkeiten so ein bisschen vertieft. Das war sozusagen die Phase.
So, und dann ist aber ja irgendwann dieser Punkt, dass man sagt, das kann ich so gut, da kann ich mehr draus machen. Mhm. Also im Vorgespräch hast du erzählt, dass dein ursprünglicher Weg ein ganz anderer war. Also der hatte ja damit gar nichts zu tun.
Richtig, ja.
Also viele Menschen gehen auf irgendwelche Hochschulen und so weiter, um das zu vertiefen. Und du sagst, das ist das, was ich mache. Also was ist passiert, dass das jetzt Feld deiner Wahl ist, das du beackerst?
Im Grunde genommen fiel tatsächlich wirklich eins zum anderen. Ich habe einfach in der Schule gemerkt, dass ich dort nicht glücklich bin. Ich wurde in dieses ganze System, ja, auch familiär bedingt sehr reingedrängt. Ich wollte tatsächlich auf die Hochschule, auf die Kreativ- und die Kunsthochschule gehen. Das hat mir mein Vater nicht erlaubt. Und dann, deswegen bin ich halt so zum Lehramt gekommen. Ich musste irgendwas studieren, was mit Staatsexamen oder Diplom endet. Und dann war eben der Punkt in diesem einen Jahr, ja, das muss man dazu sagen, dass das halt auch dazu beigetragen hat. Ich war nicht glücklich in der Schule, meine Freundin war nicht glücklich in der Schule, meine Freundin ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen und das war für mich ein absoluter Life-Glitch. Und da habe ich gesagt, okay, nee, ich muss in diese Kreativität, ich muss meinem Herzen folgen. Ich kann in diesem System nicht verharren. Ich schaff's nicht. Ich werde unglücklich, krank und habe dann irgendwie gesagt, na, wenn sie es nicht mehr kann, dann komme ich da jetzt wenigstens raus. Also ich muss schon wirklich zugeben, das war ein unfassbar großer Motor, zu sehen, wie meine Freundin einfach aus dem Leben geht und ich noch da bin. Und dann dachte ich, okay, aber dann mach's ich anders. Dann mache ich anders.
Und trotzdem, also ich unterstelle, ganz viele können nähen. Mhm, sicher, aber es gehört ja noch mal was dazu, einen Stoff vor sich zu haben und den so zuzuschneiden und so zu mit Nadeln zu versehen, dass da am Ende was rauskommt, was man irgendwie tragen kann. Also
ja, genau.
Man muss ja diesen Design-Aspekt, ob dir das passt oder nicht, ja irgendwie auch noch mit da reinbringen. Also wie ist das passiert? Also, dass du dir das drauf geschafft hast, dass du den Mantel in Größe 38, 36, 42 und was auch immer produzieren kannst.
Ich habe mir alles selber beigebracht. Ich habe Bücher gelesen, ich habe wirklich buchstäblich, ich habe Bücher gelesen, ich habe ausprobiert, ich stand monatelang im Atelier, habe meine Schnitte irgendwie mir erarbeitet. Ausprobieren. Und habe mir so meine Schnitte halt erarbeitet, die Größen angepasst, recherchiert, bin durch die Läden gegangen und gesagt, was ist jetzt der Unterschied zwischen 36 und 38? Was muss ich da wissen? Was ist der Unterschied zwischen einem weiblichen Körper und einem männlichen Körper? Ich habe gelesen, ich war eine Wahnsinnige. Ich habe sogar in einem Nähmaschinenladen oder ich habe gefragt in einem Nähmaschinenladen, ob ich mich anstellen lassen darf oder ob ich die unterstützen darf, weil ich noch mehr Nähmaschinen kennenlernen wollte. Ich wollte alle unterschiedlichen Nähmaschinen kennenlernen. Overlock, Coverlock, Industrienäher, alles. Habe Praktikum gemacht in Unternehmen, die sich eben mit Upcycling beschäftigen.
Das kommt ja eben dann noch dazu, aber genau. Bleiben wir noch kurz bei dieser Nähgeschichte, ja. Bei dieser Entwicklung. Ich sehe gerade in einem Hollywood-Film, wie das so in Zeitraffer so vor sich geht und jemand da so rumwuselt, ja, und alle das diese Erfahrung macht. Aber man muss ja auch irgendwie ein Dach über dem Kopf haben und wahrscheinlich auch eine warme Mahlzeit. Wie schafft man diesen Spagat?
Im Grunde genommen habe ich am Nachmittag immer Nachhilfe gegeben und habe am Nachmittag Nachhilfe gegeben, gearbeitet. Ich habe immer irgendwelche Jobs gehabt, am Abend bedient. Also ich habe mir alle möglichen Jobs gesucht und in der Freizeit habe ich das gemacht, wovon ich erzählt habe.
Um dann 2013, also vor 10 Jahren, sich dem Upcycling-Gedanken dort zu verorten. Das war ja damals wahrscheinlich, da konnten die meisten Leute noch nicht so anfangen, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Es begann, der Schritt zum Upcycling begann einfach. Ich bin, mein Mann Fabian Greiser, der hat in seiner Jugendzeit sehr viel Basketball gespielt, auch hochklassig Basketball gespielt und wurde gesponsert von einer Basketballmarke K1X. Der Basketballer, sehr gut bekannt. Und der hat 2 Schränke voll mit diesen ganzen Sachen. Und er hat sie nie genutzt. Und ich fand die so toll. Es waren unglaublich gutes Material. Pullis mit saugutem Material. Und ich habe die immer angeschaut und bin da immer mit den Hufen geschaut. Er hat gesagt, du, kann ich dir das nicht umbauen? Irgendwie was? Weil ich finde es so schade. Das ist ja deine Vergangenheit. Das gehört ja zu dir. Und ich möchte nicht, dass das hier in diesem Schrank verrottet. So habe ich angefangen, aus Pullis Weekender zu machen. Taschen und Weekender, ja.
Okay.
So Weekender, also ich bin dann zum Ledergeschäft nach Bad Aibling gefahren und habe gefragt, ob die noch irgendwie Restleder haben. Weil ich wusste, dass das dass das wohl produziert ist, dass das nur von denen hergestellt wurde. Und habe dann eben so Sporttaschen und ganze Weekender zusammengebaut. Und das war ein guter Einstieg, denn dann sind Freunde aus dem Basketball an mich herangetreten und haben gesagt, sie haben auch noch einen Pulli und sie wollen jetzt daraus eine Tasche für ihre Freundin machen.
Und bei der Tasche, vermute ich, kann man auch nicht so viel, also eine schöne Spielwiese, weil man nicht so viel verkehrt machen kann, dass sie irgendwie, also außer, dass sie vielleicht einmal unten aufgeht oder so, ne? Also im Vergleich zu einer Hose, wo das linke Bein vielleicht länger ist als das rechte?
Richtig, es muss aber tatsächlich, also das Verhältnis, es waren ja, wie gesagt, wenn es Weekender sind, sind es ja riesige Taschen und das Verhältnis von Henkel zu Naht am Boden, Verstärkung am Boden, also dass die Tasche auch nicht einfach so in sich zusammenfällt, das richtige Leder, das Leder muss entsprechend Stand haben, muss aber noch verarbeitet werden können, ohne dass ich stanzen muss. Die Henkel müssen verstärkt werden an den entsprechenden Nahtzugaben, weil ich natürlich nicht wollte, dass die das einmal nimmt und dann fällt es komplett auseinander. Selbst da habe ich wirklich ins kleinste Detail, also die Taschen gibt es bis heute noch und die sind picobello. Da ist nichts passiert und da bin ich sehr stolz, aber ich habe mich wahnsinnig krass mit diesen ganzen Materialien auseinandergesetzt. Und da ist mir nämlich dann aufgefallen, als dann immer mehr Leute an mich herangetreten sind. Ach, mach mir doch aus dem T-Shirt mal eine Tasche. Und dann habe ich mir das Zeug angeschaut, habe das gefühlt und dachte mir, nee, also das Material, das reißt, ich mache das jetzt, dann zahlt die mich dafür und dann reißt es übermorgen auseinander. Dann ist das ja auch wieder Müll. Nee, das mache ich nicht. Und da bin ich dann tatsächlich auf die Leute zugegangen und habe gesagt, Leute, ich kann das nicht verarbeiten. Und da ist mir das erste Mal, klar, wir wissen das alle, aber da ist mir das erste Mal haptisch bewusst geworden, was ist gutes Material, beständiges Material und was ist so, mein Gott, Material, das gar nicht lang halten soll. Aus der Modeindustrie. Und da habe ich das erste Mal verstanden, ich möchte in diesen Upcycling-Bereich, aber ich nehme jetzt nicht irgendwie für Taschen werde ich jetzt sicher nicht die T-Shirts vom H&M hernehmen, weil das bringt mir nichts, da kommt keine gute Qualität raus.
Würdest du die überhaupt verarbeiten, T-Shirts von H&M?
Ach ja, ich habe die teilweise, wenn mir die geschenkt wurden, habe ich die so in kleine in Streifen zerrissen. Und habe mir daraus Häkelgarn gemacht und habe daraus Jacken gehäkelt.
Aber das ist dann ja auch schon wieder ein Prozess dazwischen. Also dann muss man das doch dann komplett aufrebbeln, diese ganzen Stoffe.
Ja. Upcycling ist viel Handarbeit. Ist richtig, richtig viel Handarbeit. Also da ist nicht mit Rolle kaufen, Schnitt drauflegen, Modedesign, Schnitt drauflegen, möglichst gut das irgendwie hinpositionieren, ausschneiden, zusammennähen. Naja, wie du vorher richtig gesagt hast, das kann jeder. Aber wirklich sich hinzusetzen und zu sagen, nee, ich ziehe jetzt dieses ganze T-Shirt auseinander, mache mir daraus einen neuen Garn, also gefühlten Garn, und häkel damit irgendwas und versetze das dann wieder auf eine meiner, ich habe das dann als Brusttasche auf einem anderen Pulli genutzt. Das ist halt Upcycling. Upcycling ist nicht kalkulierbar, das sage ich dir. Als ehemalige Vertrieblerin weiß ich jetzt, Upcycling ist schwer kalkulierbar. Es ist Kunst, es ist mehr Kunst.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja. Also bei allem kreativen Prozess und so weiter, man will ja wahrscheinlich auch, dass die Sachen verkaufen. Und Wer ist da die Zielgruppe?
Gute Frage. Also meine Zielgruppe, es begann bei meinen Freundinnen und Freunden, die mich wirklich so krass unterstützt haben. Dann ging es weiter über Mundpropaganda und dann kamen nämlich die Leute, die Bock hatten auf wirklich individuelle Sachen, für die ich dann vielleicht mal ein bisschen was an den Körper rangeschneidert habe, weil es ihnen dann wirklich nicht gepasst, also nicht gefallen hat. Da habe ich mich dann drauf eingelassen. Aber es waren Individualisten, die einfach Bock auf was Besonderes hatten. Nur ist mir dann immer stärker klar geworden, meine Arbeit ist super schwer kalkulierbar. Und dann habe ich halt begonnen, es als Kollektion zu nennen. Heißt aber, ich habe immer nur Einzelstücke gemacht. Also es gibt von allen Mänteln, die ich gemacht habe, nicht zwei Stücke. Es gibt sie nicht. Und eines Tages bin ich in das Atelier. Es war voll mit Klamotten. Und ich dachte mir, ja, scheiße. Wo bin ich denn hier gelandet? Ich wollte das nicht.
Also wenn du sagst Atelier, dein Atelier? Mhm. Oder?
Das Atelier in der Sims Filze. Yeah. Mein Atelier, mein Showroom. Und er war voll mit Klamotten.
Die keiner angezogen hat? Oder
also die darauf gewartet haben, gekauft zu werden.
Ja. Also was hat dich so frustriert?
Frustriert hat mich, dass ich Teil des Problems geworden bin. Und ich wollte eigentlich Teil der Lösung sein. Ich habe Nanas gegründet, um Teil der Lösung zu sein. Mhm. Und nicht Teil des Problems. Und das hat mich so schockiert. Und gleichzeitig, naja, bis dato kannte ich noch nicht so gut Wirtschaftlichkeiten, sage ich mal. Habe das halt runtergerechnet und habe mir gedacht, ja, scheiße, es rechnet sich nicht. Es rechnet sich nicht. Ich hatte wahnsinnig Unterstützung. Meine Freundin hat als Model für mich das gemacht oder meine Freundinnen. Dann hatten wir Fotografen, auch Freundschaftsdienste. Mein Mann hat die ganze Grafik übernommen. Also es ist schon krass. Es waren wahnsinnig viele Freundschaftsdienste. Ich habe das alles zusammengerechnet. Dann habe ich gedacht, okay, also ich muss meine ganzen Klamotten den Preis verzehnfachen und das kauft mir keiner. Das so weit war Upcycling noch nicht. Das kauft mir keiner und das versteht keiner. Ich meine, ich war in Läden in München drin. Ich hatte Und die Sachen wurden gekauft, aber mir war es völlig klar, wenn das Ding es 1.000 Euro kostet, macht keiner mit. Also bezahle ich gerade die Leute dafür, dass sie meine Klamotten tragen. Und das ist immer noch Teil des Problems. Und dann musste ich mich erst mal runterdampfen und habe mir gedacht, nee, ich muss eine neue Lösung finden, weil das hat mich so traurig gemacht. Das hat mich so traurig gemacht, dass ich gesagt habe, nee, ich mache das Ding jetzt erstmal zu. Ich brauche jetzt erstmal Zeit, ich muss darüber nachdenken, wie ich das besser aufstelle, dass ich nicht in dieses Rad komme.
Und was war die Lösung? Denn du bist jetzt ja wieder da mit einer Modelinie. Darf man das sagen, Modelinie?
Nein, ich bin wieder da. Ich möchte wieder zurück in den Bereich des Textildesigns. Ich möchte meine Textildesigns, die können benutzt werden für Mode, die können aber auch benutzt werden für Produktentwicklung, für Produktdesign, für Innenarchitektur, also Innengestaltung. Ich möchte nicht, dass es sich nur auf Mode fokussiert. Deswegen bin ich wieder da in meiner Kreativität als Textildesignerin.
Und jetzt musst du mich und die Hörerinnen und Hörer ein bisschen mitnehmen. Was ist dann Textildesign? Ist das etwas, was man am Computer macht? Oder ist das schon ein, wie auch immer, gearteter Stoff?
Es ist eine Neuentwicklung.
Aber in Bezug auf was?
Von Textilien. Also sei es, dass ich zum Beispiel aus mehreren Textilien ein Textil zusammengestalte. Also sagen wir es mal, du hast mehrere Reste, nähst die vielleicht so Patchworking-mäßig zusammen und hast dann einfach einen neuen Stoff kreiert, einen upgecycelten Stoff, mit dem man dann zum Beispiel eine Couch beziehen kann. Mhm. Oder du hast sehr starre Stoffe, die du vielleicht als Wanddekoration verarbeiten kannst. Also es ist sehr viel Handarbeit, sehr viel Kreativität und bloß nicht am Computer. Oh Gott, nein.
Ja, dann habe ich das falsch verstanden. Und das sind dann aber auch alles wieder Unikate offensichtlich?
Ja, genau, ja. Weil es gibt ja, also wenn du Upcycling, also wenn du Restmaterial hast, die hast du ja nicht wie Sand am Meer. Also aus den Gegebenheiten heraus ergibt sich ja schon, dass es alles Einzelstücke sein müssen. Weil wenn ich mir jetzt wieder Rollen von Stoff herhole, damit ich bloß immer das Gleiche kreiere, ja, da sind wir relativ schnell wieder im Problem.
Aber auf deiner Homepage gibt es doch so etwas wie eine Kollektion.
Genau, ja, die Restkollektion sozusagen.
Triangel, ne, heißt
das? Ja, genau.
Aber die Homepage ist doch relativ aktuell.
Nee, die ist 8 Jahre alt.
Ach, das, okay. Mhm. Denn der Weg, dich gefunden zu haben, war erst über Instagram und dann auf die Homepage. Und da dachte ich, das wäre jetzt der Neustart quasi.
Mhm. Ich bereite den Neustart sozusagen gerade vor.
Und da wirst du dann was machen, also neben diesem Textildesign, oder ist das der Fokus?
Wie meinst du?
Wirst du wieder Mäntel und Kleider designen, oder ist eben das, was du gesagt hast, dieses Design von Textilien, von großen Bahnen aus Resten der Fokus
dessen, was jetzt kommt? Das wird dann der Fokus sein, ja. Genau, das wird sozusagen dann der Fokus sein, Upcycling weitergedacht.
Und wo geht dann für dich die Reise hin in diesem kreativen Prozess? Also wir sind ja da gestartet, dass du gesagt hast, ich sehe einen Stoff, mach da einen Sack draus und wenn den jemand kauft, ist okay, wenn nicht, dann nicht. Mhm. Also welche Rolle spielt dann noch die Weiterverarbeitung?
Du hast mich gefragt, wo es hingehen soll. Das weiß ich nicht. It's just the joy of the process. Es ist einfach nur die Freude am Kreieren und Machen. Und jetzt gehe ich wieder ins Esoterische Und es wird mich schon irgendwo hinbringen. Ich weiß es nicht.
Ist das befriedigend?
Ja, sehr.
Weil? Ja.
Weil man einfach mal auf den Prozess vertraut. Weil man wirklich einfach Spaß an dem Prozess hat und nicht immer nur dieses Ziel im Auge. Was habe ich denn von dem Ziel? Wenn ich zu dir sage, in 10 Jahren möchte ich die größte Textildesignerin der ganzen Welt sein und in 5 Jahren sterbe ich. Ja, was habe ich denn davon? Aber wenn ich halt den Prozess genieße, dieses große Glück, dass ich kreativ sein darf, schaffen darf und mich letzten Endes im Grunde genommen ist Kreativität und Schaffensdrang nur die Auseinandersetzung mit einem selbst. Und wenn ich das habe, für ein paar Stunden die Woche, dann habe ich eigentlich mein Ziel schon erreicht.
Das klingt ein bisschen als Aufforderung, dass man das mal versuchen sollte. Oder ist das etwas, was du glaubst, was man leichter erleben kann, als die Menschen, die ein Ziel verfolgen, das glauben?
Ja oder nein, aber das müssen sie ja auch nicht. Also es gibt ja auch die Kreativität, verfolge ich den Prozess. Ansonsten, wie du ja vorher richtig gesagt hast, man will ja dann auch irgendwie am Abendbrot Essen auf dem Tisch haben. Ich muss ja noch viele andere Projekte oder ich muss mich in vielen anderen Projekten engagieren. Und da habe ich zielorientierte Projekte. In denen engagiere ich mich und in meinem Textildesign bin ich prozessorientiert. Und so springe ich. Ich denke, und das können wir, was anderes können wir uns ja gar nicht erlauben. Wir müssen ja ständig immer zwischen Ziel und Prozess orientiert springen. Gerade dieses Transfer ist ja so unglaublich wichtig. Und ich glaube, jede zielorientierte Person hat auch mal eine prozessorientiertes Projekt oder sowas.
Ja, das war vorhin eben auch so ein Gedanke. Also in so einem Prozess, in so einer Prozessorientierung kann man sich natürlich auch leicht verlieren.
Ja, natürlich.
Da hast du völlig recht. Das ist auch ganz hilfreich, dass man dann sagt, okay, bis dahin muss ich was fertig haben. So. Also es müssen ja nicht die 10 Jahre sein, bis...
Nein, das war ein Beispiel. Aber ich, um ganz ehrlich einfach... Wäre jetzt unehrlich von mir, wenn ich sage, ja, ich weiß, wo es hingeht. Nein, ich weiß es nicht, wo es hingeht. Das sage ich jetzt einfach mal ganz mutig.
Du hast 2013 mit dem Upcycling begonnen, wie gesagt. Damals war das alles noch wahrscheinlich sehr weit links und das hat keiner verstanden und so. Mittlerweile ist das deutlich mehr in der Mitte angekommen. Ist das, du wirst wahrscheinlich jetzt Konkurrenz haben.
Hoffentlich, ja.
Oder? Also ja, wenn du dich um Produkte kümmerst, also um deine Rohstoffe, ist es immer noch genauso leicht, die zu beschaffen wie vor 10 Jahren?
Ich muss sagen, leider Gottes ja, weil es einfach noch viel zu viel Material gibt. Also es wird immer noch viel zu viel verarbeitet. Es ist leichter, als man denkt. Trotz erstarkender Konkurrenz.
Also das merkst du schon, dass es da auch hier im Chiemgau, Rosenheimer Land, Institutionen oder Menschen gibt, die sich auch mit dem Thema in die Richtung beschäftigen wie du.
Ja, natürlich, absolut.
Und sieht man sich da als Konkurrent oder sieht man sich als Fahrensmann, mit dem man gemeinsam einen Weg geht, dass man im Austausch ist?
Ich denke eher Zweiteres. Also ich sehe es zumindest so.
Ja, im Austausch. Du musst ja Erfahrungen gemacht haben.
Ja, klar. Absolut. Also es gibt ein wunderbar, also das ist tatsächlich ein Label, die das in Perfektion betreiben, LPJ in Aschau, Hedwig Buley. Die macht das absolut fantastisch, dieses Upcycling wirklich im wunderbaren Stil mit einem absolut tollen Geschmack. Und wir kennen uns sehr gut. Genau, empfinden uns aber überhaupt nicht als Konkurrenz, weil wie gesagt, Hedi kann das sehr gut. Die macht das absolut fantastisch und ist eher, ich bin eher beeindruckt und von dem, was sie da hochgezogen hat, ja. Genau.
Du hast eben gesagt, es gibt eigentlich immer noch viel zu viel von Zeug. Mhm. Und wenn man so mit diesem Upcycling-Gedanken sich beschäftigt, ist mir dann noch so eingefallen, brauchen wir, also weil man ja Stoff, du arbeitest mit Stoffen, immer auch irgendwie mit Mode gleichsetzt. Ne? Mhm. Brauchen wir einen neuen Modebegriff? Mhm. Also inwieweit bist du Modeweltkritikerin durch das, was du machst?
Oh, gute Frage. Saugute Frage. Ich würde die Modewelt nicht in der, um Gottes Willen, nicht in der Gänze kritisieren. Und bei, in der Modewelt muss man ja noch unterscheiden Haute Couture und Mode. Haute Couture ist Haute Couture. Haute Couture ist Kunst. Das ist ein Kunsthandwerk. Inspiration. Mode sind halt die Fast Fashion Brands. Und ja, da steht natürlich, da kommt die Kritik natürlich sehr schnell. Weil wieso brauche ich alle 6 Wochen eine neue Kollektion? Also da kommst du ja gar nicht mit dem Einkaufen hinterher. Das ist ein Rad, das sich dreht. Und da steckt Kritik, ja. Es wird mehr produziert, als wir brauchen. Und das ist ja nicht nur in der Mode, das sind ja in vielen anderen Wirtschaftsbereichen auch so. Ja, diese Überproduktion, die kritisiere ich, ja.
Was wäre dann für dich eine Definition von Mode?
Mode ist Ausdruck von Individualität. Wenn ich aus der einen Perspektive.
Ja, mir geht es ja auch so ein bisschen darum, das, was du sagst, an Überfluss, dass man das versucht, so ein bisschen zu umschiffen, dass man zu so einem Re- oder Upcycling, das Gedanken, dass man den noch so mitnimmt.
Ja, also Ausdruck von Individualität. Das Ziel der Modebranche ist ja, dass alle gleich aussehen. Und das ist so schade, weil ja jeder seine eigene Persönlichkeit hat, seine eigene Individualität. Und um den Upcycling-Gedanken mitzunehmen, da denke ich immer an die Kreativität, die ich jetzt wieder in den jungen Leuten sehe. Da ich auch sehr viele Nähkurse in den Schulen angeboten habe, im Finsterwalder Gymnasium. Gib 5 Leuten 5 weiße T-Shirts und sag, ja, macht's irgendwas draus. Und jeder macht was anderes draus. Also diese Option, ich sag ja nicht, geht nicht kaufen, geht nicht shoppen. Ja, wie will ich das denn irgendwie verbieten? Ja, das habe ich ja selber gemacht. Aber wir haben alle Möglichkeit, wir haben alle dieses kreative Gen in uns, zu sagen, hey, ich möchte jetzt mal meine Individualität in dieses weiße T-Shirt reinbringen, indem ich mir einfach nur mal die Arme abschneide. Und ich kriege den Upcycling-Gedanken rein, wenn ich ihn mit Kreativität vermische und Individualität.
Aber wenn wir jetzt bei dem Ärmel sind, wenn ich den wegschmeiße, ist es ja, den müsste ich doch dann irgendwie weiterverarbeiten, oder?
Richtig. Und da kommen wir jetzt wieder zu dem, das T-Shirt zerreißen und dann mit der Häkelnadel irgendwas reinhäkeln oder das irgendwie nett in Streifen auf das T-Shirt drauflegen oder kleben. Mein Gott, was habe ich früher geklebt immer auf meinen T-Shirts, weil ich das halt alles nicht hatte oder konnte. einfach das irgendwie so ein bisschen oder daraus eine Ohrringe machen, egal was. Und da kommt jetzt eben wieder die Kreativität ins Spiel, dass man halt die Kreativität fördert und fordert. Dort, wo Erziehung stattfindet.
Ich schweige, weil ich natürlich Teil dieses Erziehungsraumes bin. Ja. Aber
du hast mich gefragt und ich glaube es tatsächlich. Ich glaube es tatsächlich. Also du sagst völlig recht, natürlich nicht jetzt einfach hier den Ärmel abschneiden, sondern zu sagen, was kann man denn damit machen? Da kann man doch coole Sachen damit machen. Und da einfach mehr in die Kreativität gehen. Das macht so Spaß. Ja.
Geht Kreativität ohne einen Rahmen, in dem man kreativ sein kann? Also ich denke, so Künstler sagen ja immer wieder, dass sie sich so Vorgaben machen, in dem Rahmen bewege ich mich und dann kann ich kreativ sein. Weißt du, was ich meine?
Nee.
Zum Beispiel, ein Maler sagt, ich nehme nur einen Pinsel 10 mit 10er Breite und nur schwarze Farbe oder nur rote Farbe und meine Leinwand ist 20 auf 20. Also irgendwie und dann kann ich einen kreativen Prozess in Gang bringen. Als wenn ich eben 30 Pinsel habe und die ganze Pantone-Farbpalette. Dann kann ich nicht mehr kreativ sein. Also was ist dein Rahmen für die Kreativität? Ist das das weiße T-Shirt oder ist das die Gesellschaft? Also gibt es für dich einen Rahmen, in dem du dich mit deiner Kreativität bewegst?
Ich hoffe, ich habe dich jetzt richtig verstanden. Mein Gefühl ist, oder mein Gedanke, wenn du mir die Frage stellst, ist instantly, mein Rahmen waren immer die textilen Vorgaben, die ich hatte. Die haben mir einen Rahmen gegeben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur kleine Stofffetzen, 10 auf 10 Zentimeter hatte, naja, also einen Bettüberwurf kriege ich da nicht hin, wenn ich nicht 100 von den Dingern habe. Mein Rahmen waren immer das, was ich vor mir liegen hatte. Und da habe ich angefangen.
Und wenn man lange genug ganz neutral meditiert, dann ergibt sich was daraus.
Richtig, und da komme ich zurück, was du vorher gesagt hast mit diesen, da muss ich mich vielleicht nochmal korrigieren, mit diesen Zielorientierung und Prozessorientierung. Zu Beginn, als ich das gemacht habe, war das wahnsinnig schwierig. Also ich habe mir das dann schon irgendwie antrainiert und das, was du gerade sagst, man meditiert über diesen ganzen Zeug. Je länger und langfristiger man das macht, desto schneller kommt man zum Ergebnis. Also man kann seinen Kopf da schon richtig krass trainieren. Und du hast völlig recht, früher war das eine relativ lange Meditation. Also da saß ich dann schon mal ein paar Tage da und dachte mir, was mache ich denn daraus jetzt eigentlich? Und wenn du das regelmäßig relativ häufig machst, dann geht das schneller. Und jetzt der Aufruf an die Kinder und an die Jugendlichen und Gesellschaft, hast du völlig recht. Da sind wir jetzt aber wieder in der Bildungsanstalt. Da muss ich, wer auch immer, einen Rahmen geben, weil sonst kann Kreativität sehr unzufrieden machen, weil man so viele Möglichkeiten plötzlich hat und sich denkt, wo soll ich anfangen? Das kann einen schnell überfordern. Da hast du völlig recht, genau. Da müsste gemäß Bildungsanstalt ein Rahmen schaffen und dann, das lassen wir jetzt gleich wieder mit der Bildungsanstalt, aber für mich hast du völlig recht, um den Prozess in Gang zu schmeißen, muss ich über den Materialien meditieren, muss mir überlegen, was ist mein Ziel, beziehungsweise was sehe ich als Ziel. Und dann geht dieser wunderschöne Prozess los. Dann Klar, und dann musst du immer mal, Prozess bedeutet, oh shit, so geht das ja doch nicht, wie ich mir das gedacht habe. Oh Gott, fuck, wie mache ich denn das jetzt schon wieder? Okay, das ist dann dieser schöne, freie, kreative Prozess.
Aber der doch auch schmerzhaft sein kann.
Ja, absolut. Und der ist umso schmerzhafter, wenn du keinen Rahmen hast. Da gebe ich dir völlig recht. Danke für diese Perspektive. Ja, absolut. Da habe ich mich jetzt wieder dran erinnert. Ja, der kann unfassbar schmerzhaft sein. Ja, aber er ist umso schöner, wenn es dann wirklich klappt.
Aus guten Gründen lassen wir mal die Bildungsanstalt
außen vor. Ja, absolut.
Aber trotzdem, wie kann man wieder mehr Kreativität in die Gesellschaft bringen? Also ohne, dass die eben als anstrengend wahrgenommen wird. Also du kommst ja eben auch aus der Bildung.
Tun wir das nicht bereits? Sind wir nicht schon relativ, hast du nicht das Gefühl, dass wir schon relativ kreativ geworden sind?
In Bezug auf was? Also ich meine jetzt tatsächlich Kreativität dahingehend, was du vorhin meintest, dass ich etwas tue, was vielleicht auch dazu führt, dass ich eine warme Mahlzeit kriege, aber dass mich erstmal in diesen Zustand des, oh, das ist aber geil, dass ich das gemacht habe, bringt.
Also dadurch, dass das ein langer Prozess war und ich auch in meiner Pausierung von meinem, ich muss es noch Label nennen, weil wir haben ja die Website noch nicht geändert, aber in dieser Zeit habe ich mich krass mit Kreativität auseinandergesetzt. Nicht nur, weil ich ja auch, sage ich mal, mit einem Fuß noch in dieser ganzen Bildungserziehung drin bin, durch meine Profession, aber auch halt durch mich, weil ich verstehen wollte, was ist Kreativität. Und ich verfolge oder ich stehe hinter diesem Ansatz, Kreativität ist alles. Also selbst wenn du, das ist die Gefahr, dass ich wieder ins Esoterische abhaue, aber allein eine Blume zu pflücken und die irgendwie mal für längere Zeit einfach in der Hand zu halten. Weil es einen glücklich macht. Weil in dem Augenblick was passiert. Kreativität kann aber auch sein, den Fleischwurstautomaten außerhalb der Metzgerei hinzustellen, weil ich halt nun mal nicht genug Mitarbeiter habe, um die Metzgerei von 9 bis 18 Uhr offen zu lassen, ja, dann finde ich halt irgendwie eine andere Lösung. Wir sind Seit 2020 sind wir gezwungen, für alles immer wieder irgendwelche Lösungen zu finden. Und eine Lösung zu finden ist nichts anderes als Kreativität. Weil stehe ich vor einem Problem, muss ich eine Lösung finden. In unserer Gesellschaft gerade ist das Problem, dass wir für kaum ein Problem eine Blaupause haben. Also sind wir seit 3 Jahren alle kreativ. Und das unterschätzen wir, wie kreativ wir alle sind.
Okay.
Das ist für mich Kreativität tatsächlich. Und wir brauchen noch mehr. Also mehr als das Upcycling brauchen wir meiner Meinung nach in unserem Land richtig viel Kreativität. Und das kommt gerade aus der Situation heraus.
Aber die muss doch dann aber auch als solche gesehen werden. Also, oder die muss positiv belegt sein. Also der Gedanke eines kreativen Prozesses muss doch irgendwie dann auch positiv belegt sein, dass man, da kümmern wir uns drum. Also das ist ein Ansatz, der sich lohnt zu verfolgen. Und Kreativität klingt ja immer auch so, wird ja auch mal leicht als so was leicht Spinnertes, Künstlerisches abgetan.
Und genau das ist unser Problem. Und genau das ist das größte Problem in unserer Gesellschaft. Als Spinnertes brauche ich dann für... Bin ich denn nur mit einem akademischen Abschluss in der Lage, nur weil ich es dir erklären kann, nur weil ich dir eine Definition von Kreativität geben kann, ist es nur dann legit, ist nur wissenschaftlich, lass mich anders ausdrücken. Muss ich Kreativität immer belegen können? Ich denke, mit dieser engen Sichtweise sind wir in unsere da kommen wir nicht weiter, da werden wir nicht recht glücklich. Und wenn ich den Prozess des Blumenpflückens und des Blümchen in der Hand haltens, wenn ich das nicht als einen positiven Beleg, meine Freude in dem Moment, wenn ich das nicht als ernsthafte, kreative Lösung für meine jetzige Situation, oh, mir ist gerade langweilig, oh, ich pflücke eine Blume, wenn ich das nicht ernsthaft wahrnehme, ja, dann werden wir weiterhin in unserer Gesellschaft nach Belegen suchen, ob mich jetzt Kreativität glücklich macht oder nicht. Oder was ist Glück, was ist Kreativität? Macht es doch einfach. Macht's doch einfach. Habt doch nicht immer Angst, irgendwas falsch zu machen. Ist es falsch, ist es richtig? Puh, ist doch wurscht.
Und trotzdem frage ich nochmal, du hast am Anfang deine, also alle Berufsbezeichnungsangebote, die ich getätigt habe, hast du verneint. Mhm. Wie bezeichnest du dich selbst? Also was ist dein Beruf was ist deine Berufung offensichtlich? Ja? Dein Beruf scheint ja was anderes zu sein.
Mhm. Ja. Wenn ich es an der Anzahl meiner Berufe festmache, dann ist meine Berufung, mich immer wieder neu zu erfinden. Irgendwas zu erfinden. Ich habe damals ein Upcycling-Label gegründet, bevor irgendwer mit Upcycling irgendwas anfangen konnte. Keiner wusste, was Upcycling ist. Und ich habe gesagt, ich mache jetzt ein Upcycling-Label.
Hast du es damals eigentlich schon so genannt?
Ja, oder? Von Anfang an, von Tag 1. Ich mache Upcycling. Ich habe jedem erklärt, was Upcycling ist.
Ja.
Ja. Und muss man aber dazu sagen, es gab halt natürlich im englischsprachigen Raum gab es Upcycling. Also das war Standard. Das kannte man hier in Deutschland halt nicht. Also genau. Das war absolut Standard überall.
Also du bist eine sich Neuerfinderin.
Ja, ja. Meine Berufung ist, mich immer wieder neu zu erfinden. Dass ich versuche mir, und jetzt bin ich wieder bei dem Rahmen, ich baue mir meinen Rahmen selbst, damit ich mich irgendwo wiederfinden kann. Weil die Rahmen, die mir vorgegeben werden, in die passe ich selten rein.
Das ist doch ein schönes Schlusswort.
Vielen Dank. Finde ich auch. Danke sehr.
Für das schöne Gespräch.
Ja, vielen Dank. Danke, dass du da warst, dass ich Teil dieses Podcasts sein durfte. Ja, danke schön.
Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 70 mit Alexandra Greiser. Aufgenommen am 12.04.2023. Vielen Dank fürs Zuhören. Oh,